Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Ja, herzlich willkommen hier bei Radio Dreieckland im Gruppenradio bei der Sendung Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Am Mikrofon Mirko Olaschjak-Brahms und Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion ist regelmäßig zu hören am vierten und am letzten Donnerstag des Monats um 16 Uhr. Das heißt, heute ist der vierte Donnerstag, nächste Woche ist der fünfte Donnerstag, also der letzte, diesen Monat zweimal. Ihr hört die Ausgabe vom 22.09.2016. Wie immer werde ich die Musik in dieser Sendung GEMA-frei gestalten. Das heißt, diese Sendung wird auch noch in Wochen und Monaten im Netz zu hören sein, zum Beispiel auf der Mediathek von Radio Dreieckland www.rdl.de im Internet oder auf vielfalter.podspot.de. Ja. Meinen Namen habe ich gesagt, Mirko. Ihr könnt hier in der Sendung wahrscheinlich nicht anrufen, weil ich heute ein Live-Telefonat führen werde mit Peter und Sabine Ansari. Peter und Sabine Ansari haben ein Buch geschrieben gemeinsam. Das Buch heißt Unglück auf Rezept und ist jetzt gerade die Tage in den Buchhandel gekommen. Ich habe gesehen, in meiner Buchhandlung oder meiner bevorzugten Buchhandlung hier um die Ecke vom Hauptbahnhof, dort ist dieses Buch bereits vorrätig. Ich habe es gestern im Postfach gehabt und werde also noch nicht so viel inhaltlich sagen können. Ich habe es quer geblättert, aber den Autoren, die Autorin, werde ich, denke ich mal, doch einige fundierte Fragen stellen können. Genau. Also, ihr könnt euch freuen auf eine Sendung mit Peter und Sabine Ansari am Telefon und mir am Mikrofon und mit Musik unter anderem von Früchte des Zorns, von Mañana Me Chanto und von Herbal Remedy. Vielleicht kommt noch was dazu, aber das werden wir mal sehen. Fangen wir an mit Früchte des Zorns, das Stück Wie geht's? Das ist auf dem neuen Album erschienen. Das Album heißt Fallen oder Fliegen und wird auch demnächst, nämlich Anfang Oktober, in der KTS vorgestellt werden bei einer Soli-Veranstaltung für die FAU. Also wir hören Früchte des Zorns mit Wie geht's?
Der Mittag wirft dich aus dem Bett, dein Blick fällt auf den Arztbericht und du weißt wieder, dass dein Leben nicht mehr einfach ist. Schwere legt sich auf dich und du weißt warum. Du weißt, dass du kämpfen musst, Tag für Tag. Nicht, wie der Kampf zu führen ist. Und niemand kann dir genau sagen, wie. Und ist Kampf überhaupt das richtige Wort? Dir ist die Vergänglichkeit auf die Füße geknallt. Thank you. noch bin ich da. In Bewegung bleiben. Ich gehe erst mal los. Nieselregen, so ein Mist. Aber die Tropfen auf meiner Haut fühlen sich gut an. Der Wind saust mich und ich stapfe Richtung Kanal. Und am Ufer treffe ich dich. Und du fragst mich, na, wie geht's? Ich lüge. Gut, du schaust mich an, ich lächle, weil ich dich gut leiden kann. Ich frag dich, und wie geht's dir? Du lächelst, du lügst nicht, du lächelst, weil du mich gut leiden kannst. Und da kommt dann ein Augenblick, er zwinkert uns zu und wir nehmen die Einladung an. Ist es jetzt bei dir? Du lächelst und wiegst den Kopf im Wind. Ich bin grad glücklich, weil wir beieinander sind.
Früchte des Zorns waren das mit dem Titel Wie geht's? Erschienen kürzlich auf dem Album Fallen oder Fliegen. Und Fallen oder Fliegen, das passt ja so ein bisschen auch zu dem Thema, um das wir die nächsten gut 50 Minuten uns noch beschäftigen werden. Am Telefon kann ich begrüßen Dr. Peter Ansari und Sabine Ansari. Hallo.
Ja, hallo. Ich bin Peter Ansari. Schön, dich zu hören.
Okay, ihr habt ein Buch rausgebracht, das ist jetzt gerade erschienen, Unglück auf Rezept, die Antidepressiva-Lüge und ihre Folgen. Ihr habt außerdem einen Blog, der sich Depression heute nennt und ihr, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, arbeitet als Heilpraktiker gemeinsam auch bei der Behandlung von Depressionen, an der Behandlung von Depressionen.
Ja, richtig, ja. Also meine Frau ist eben Heilpraktikerin und wir haben eben eine Praxis, wo uns eben auch um Menschen kümmern, die eben auch psychische Erkrankungen haben, aber eben auch andere Sachen haben. Also das ist schon korrekt so, ja. Insofern ist es eben auch wirklich ein direkter Kontakt zu Betroffenen halt. Also es ist so, dass ich das Ganze etwas wissenschaftlicher angehe und meine Frau dann eben tatsächlich eben auch direkten Patientenkontakt hat.
Mhm. Genau, das Buch Die Antidepressiva-Lüge und ihre Folgen ist der Untertitel. Das beschäftigt sich mit der pharmazeutischen Behandlung, mit den Machenschaften der Pharmaindustrie und auch mit Wirkungen, Nebenwirkungen oder scheinbaren Wirkungen und so weiter und so fort. Antidepressiva gibt es jetzt schon relativ lange und sind sehr, sehr erfolgreich im Geschäft.
Ja, das ist richtig. Also das erste Antidepressivum seiner Art ist eigentlich 1957 erfunden worden, sage ich mal. Und am Anfang war das alles überhaupt gar kein großer Erfolg, sondern stattdessen war das wirklich nur so ein kleines Nischengeschäft. Denn damals kamen eben ohnehin die ersten Psychopharmaka auf, die große Verbreitung gefunden hatten. Das waren ja die Neuroleptika. Und dann eben 4 Jahre später die Antidepressiva. Und da die eben wohl sehr wenig gewirkt haben und auch nicht gut gewirkt haben, haben sich eben schon nach wenigen Jahren eigentlich Ärzte davon eigentlich eher abgewendet. Und eigentlich wäre das wahrscheinlich sogar damals fast ein Treppenwitz der Psychiatrie geworden, wenn nicht wirklich 20 Jahre später eine große Marketingmaschinerie gestartet hätte, wo man dann tatsächlich angefangen hat, diesen Medikamenten eine Wirkung zuzuschreiben. Und das ist dann tatsächlich sehr geschickt passiert, dass man sich dann tatsächlich Mechanismen ausgedacht hat, die da angeblich tatsächlich zum Wirken kommen. Und wenn diese dann einfach tatsächlich aktiviert werden, diese Mechanismen, dann sollte, hat man dann eben den Leuten erzählt, eine Depression beendet werden. Und heute jetzt eben tatsächlich wirklich nach gut 50 Jahren weiß man eben, dass diese Mechanismen, die man eben mittlerweile auch sehr gut im Labor überprüfen kann halt, oder auch eben im Patienten, im Blut und sonst etwas halt, dass die gar nicht existieren. Also dass tatsächlich da lauter Parameter von irgendwelchen Parametern von Serotoninwerten gesprochen werden, die mit dem Ausbilden einer Depression nichts zu tun haben halt. Das ist, ja, kurz zusammengefasst sozusagen, dass der biochemische Hokuspokus, der dort erklärt wurde.
Naja, dasselbe kennen wir ja von Neuroleptika. Da hat man erstmal das Mittel gehabt und hinterher mal angeschaut, was könnte denn da passieren, und danach dann die Dopamin-Hypothese entwickelt. Mit den Serotonin ist es vielleicht ähnlich?
Nee, also ein bisschen anders ist es schon, muss ich sagen. Also es ist auch ganz klar, dass natürlich auch Neuroleptika keine Krankheit heilen können oder sonst etwas in der Richtung. Das ist ja ganz klar. Aber die haben eben eindeutigen Einfluss, sage ich mal sozusagen. Also die beeinflussen Leute schon und beeinträchtigen die auch sehr, die Leute, die nehmen. Ne? Und das Problem ist ja bei den Antidepressiva, dass die ja eigentlich erstmal keine richtige Wirkung haben. Und den Leuten wird ja auch gesagt, dass man die 14 Tage lang nehmen muss, bevor eine Wirkung auftritt. Und jetzt, wenn man sich eben ein bisschen mit Pharmakologie und Biochemie auskennt, dann weiß man eigentlich so, was man dem Körper zufügt. Das hat entweder nach wenigen Minuten oder wenigstens oder spätestens ein paar Stunden eine Wirkung oder eben gar keine, beziehungsweise nur Nebenwirkungen. Und jetzt, wenn ich mal die Neuroleptika aufgreife, dann ist ja so, dass tatsächlich, wenn man die hochdosiert, dann macht man damit wirklich Leute doch sehr platt in dem Sinne. Also das wirkt ja doch tatsächlich stark beeinträchtigend. Und die Antidepressiva, da ist ja so, dass man die gar nicht in dem Sinne so überdosieren kann, dass der Effekt, den man eigentlich denen erklärt, also praktisch diese antidepressive Wirkung, eintritt, auch wenn man das noch so hoch dosiert. Also da sagt man ja im Prinzip, nehmt dieses Mittel 14 Tage lang und dann passiert etwas. Und wenn man das mal wirklich einfach ganz in Ruhe sich anschaut, dann weiß man, wenn die Leute tatsächlich einfach ganz leichte Depressionen haben, dann ist es eben so, dass ohne nach 14 Tagen eine Besserung eintritt. Und das wird im Prinzip mit den Medikamenten maskiert. Also in dem Sinne sind das wirklich Medikamente, die keine wirklich beschreibbare, erlebbare Wirkung haben und trotzdem eben sehr stark propagiert werden und eben auch allen Leuten immer noch gesagt wird, dass das etwas ist, was angeblich sehr gut hilft.
Nichtsdestotrotz gibt es auch viele Patienten oder viele Menschen, die betroffen sind, die auf ihre Medikamente schwören, die sagen, mir hilft das, es ist gut, dass ich das habe, seit ich das habe, geht es mir besser. Und wenn ich das nicht mehr habe, geht es mir wieder schlecht.
Das ist auch absolut wahr. Also es gibt auch, also bei manchen Leuten hat das ja auch wirklich eine leicht anregende Wirkung, so wie, ich sag mal, einfach ein paar Tassen Kaffee. Und die fühlen sich dadurch etwas angeregt. Aber eigentlich werden sie ja verkauft als Medikamente, die die Ursache einer Depression bekämpfen können und effizient auch dann tatsächlich auflösen. Und das kann mit Medikamenten gar nicht möglich sein. Also es geht gar nicht, weil man dazu erstmal wissen müsste, was wirklich die Grundlage einer Depression ist. Also so etwas, was leicht anregend ist, ein kleines leichtes Aufputschmittel. Ich sag mal einfach sogar sowas wie eine Dose Red Bull oder so etwas halt, das kann man durchaus irgendwie auch als angenehm empfinden. Aber jetzt wirklich, dass das einen aus einer Depression herausreißt, das geht nicht, das ging noch nie und das wird auch weiter nicht funktionieren. Und was eben häufig genug hilft, ist dann eben dieser sogenannte Placebo-Effekt praktisch, dass man einfach das Gefühl hat, da gibt es etwas, was mir hilft, ich nehme das und dann geht es den Leuten eben tatsächlich besser halt. Also das gibt es durchaus. Aber worauf ich mal hinweisen möchte, wirklich, wenn man das eben sagt, weil das ist ja auch das, was viele Psychiater eben auch erklären halt, nehmen Sie das einfach sozusagen so, das hat keinerlei Nebenwirkungen irgendwie, das ist gut verträglich, das ist eben ein großes Missverständnis. Also Tatsache ist es wirklich so, dass gerade wenn man die dann eben auch über längere Zeit nimmt, was viele Leute ja leider tun, dann erzeugen die häufig genug eine Abhängigkeit. Also das heißt, man wird zwar nicht großartig high davon oder etwas, aber man kann sie einfach nicht wieder loslassen. Also man wird die nicht wieder los, egal was man anstellt, und das ist dann für die Betroffenen äußerst schwer. Dann verflacht sich auch das Gefühlsleben häufig und natürlich sind dann noch eben viele andere Nebenwirkungen, wie eben sexuelle Funktionsstörungen und dann eben auch natürlich Durchfälle und viele andere Sachen einfach so, die Psychopharmaka gerne auslösen. Deswegen sind das keine harmlosen Medikamente und die Idee, nehmen Sie das einfach, das schadet nicht, das ist einfach tatsächlich also das ist nicht korrekt einfach sozusagen, sondern Tatsache sind das doch Psychopharmaka, die Nebenwirkung haben, aber nicht die Wirkung haben, die man denen eigentlich zuschreibt. Also, ja.
Ja, also ich habe hier vor mir die Seite des Aktionsbündnis Seelische Gesundheit. Die haben vor nicht allzu langer Zeit eine Kampagne gestartet, Fair Media, zur Aufklärung von Journalisten über die sogenannten psychischen Erkrankungen. Und da gibt es ein Hintergrunddossier, da wird über Psychopharmaka Fluch oder Segen geschrieben. Die rosa Brille, Vorurteile, Psychopharmaka haben einen schlechten Ruf, die Psychopillen legen lahm, machen abhängig und verändern die Persönlichkeit, so die gängige Einschätzung. Und weiter unten heißt es dann, die Wirksamkeit von Psychopharmaka ist bei psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Schizophrenie oder bipolaren Störungen belegt und insbesondere bei unsicheren Verlaufsformen meistens unverzichtbar. Also das klingt erstmal nach Aufklärung und Information, ist auf der anderen Seite aber eher Propaganda.
Das kann man ganz klar so sagen halt. Also das ist wirklich so. Ich meine, letztendlich halt, sollte man sich nichts vormachen, es wäre doch wirklich schön, wenn man tatsächlich Medikamente hätte, die wirklich gegen alle diese beschriebenen Schwierigkeiten, die auftreten, wirken würden. Und wenn es diese Medikamente geben würde, dann würde man auch nichts dagegen sagen halt. Dann wäre es tatsächlich so ganz toll. Zum Beispiel, ich nehme einfach mal einen depressiven Patienten, der hat einfach eine Depression. Und dann nimmt er tatsächlich diese Mittel, über die immer gesagt wird, dass sie so extrem effizient sind. Dann nimmt er die einfach 3 Wochen oder lass sogar 6 Wochen sein. Und auf jeden Fall am Ende dieser 6 Wochen geht es ihm gut. Und ist tatsächlich seine Depression los. Das wäre eine tolle Sache und da könnte man sagen, das sollte man einfach mal ausprobieren. Und da muss man sagen, ja doch, das wird doch sowieso in den Psychiatrien der Welt noch tatsächlich von den niedergelassenen Psychiatern die ganze Zeit über probiert. Und das Ergebnis ist ja klar. Die Leute nehmen die Tabletten und sie sind ihre Depression nicht los. Insofern denke ich tatsächlich, muss man langsam mal die Beweislast ein bisschen umkehren und sagen, wenn das denn wirklich so gut wäre, wie die alle behaupten, dann sollten doch tatsächlich die Leute da auch wirklich, oder dann sollten zumindest auch die wissenschaftlichen Ergebnisse dementsprechend sein. Und Tatsache ist aber ja trotzdem, dass es ja wirklich jetzt genug Studien schon gibt, wo man eben jetzt wirklich Antidepressiva gegen Placebo überprüft hat. Und dabei hat sich immer gezeigt, dass der Unterschied wirklich nur ganz minimal gewesen ist. Das ist auch das Problem, dass eben jetzt alle neuen Medikamente gegen Depressionen haben, die im Prinzip auf eine Zulassung gewartet haben. Die sind ja allesamt nicht wirksamer gewesen als das Placebo und deswegen ist eben auch der Zulassungsprozess eben abschlägig beschieden gewesen. Und beim letzten Antidepressivum, was jetzt zugelassen werden sollte oder was sogar kurzzeitig auf dem Markt war, da ist dann eben so gewesen, dass es dann hieß, das ist wirklich auch kein Deut besser als die ganzen anderen. Deswegen ist es mittlerweile auch vom Markt genommen worden. Das war das Brintellix von Lundbeck. Also insofern, das ist ein äußerst komplizierter Prozess mittlerweile geworden. Auch zum Glück muss ich sagen, mittlerweile müssen tatsächlich die Pharmahersteller beweisen, dass die Medikamente gut wirksam sind. Und es zeigt sich, darüber schreiben wir auch in dem Buch halt, dass das eigentlich grundsätzlich nicht gelingt, wenn man eben jetzt tatsächlich mal ein bisschen die Studien stärker kontrolliert. Und weil das nicht gelingt, haben wir eben auch keine neuen Medikamente mehr. Das heißt aber auch umgekehrt, dass die alten Medikamente auch nicht gut gewirkt haben und wahrscheinlich zukünftig es auch nicht können halt, weil man einfach gar nicht weiß, wo man ansetzen soll. Ne?
Also ich habe ja Schwierigkeiten mit dem Krankheitsbegriff, also zu sagen, das ist eine Depression, das ist eine Krankheit, die ist behandlungsbedürftig, wenn man den Ärzten glauben soll. Es werden biochemische oder genetische Ursachen gesucht und ich kann das eigentlich nicht glauben, weil die ganzen Leute, die ich kenne, die haben entweder Erfahrungen in der Kindheit gemacht oder in der unmittelbaren Vergangenheit schlechte Zeiten und. Also das klingt für mich weniger nach einer Krankheit als nach einer durchaus natürlichen Reaktion auf äußere Umstände oder auch auf innere Konflikte.
Ja, das ist recht halt sozusagen. Also in den meisten Fällen ist es ja vermutlich auch eine Lebenskrise, ne? Und trotz allem sozusagen ist es ja so, dass Depression ja als Krankheitsbild schon doch sehr lange besteht. Also es ist ja wirklich, man muss das tatsächlich deswegen unterscheiden. Und eigentlich sagt man, deswegen sollte es eben auch tatsächlich Psychiater geben, die eigentlich wirklich den Unterschied machen zwischen Menschen, die an einer Lebenskrise leiden, die eben auch immer sehr schmerzhaft sein kann, ne? Also und auch dazu führt, dass die Leute zurückziehen, eben nicht mehr rausgehen und dann eben auch Leuten, die aber tatsächlich trotzdem noch darüber hinaus eben eine sogenannte Depression haben halt. Also das ist, eine Depression ist eigentlich, wenn sie tatsächlich sich manifestiert, keine Krankheit, die man sich einbildet. Das möchte ich auch wirklich tatsächlich ganz klar sagen halt. Wirklich, es gibt wirklich die Depression und wie gesagt, die gibt es auch nicht erst seit heute oder seit gestern, sondern die ersten Beschreibungen davon sind jetzt wirklich 2500 Jahre alt. Im Corpus Hippocraticum ist es, in der Schriftensammlung von Griechenland. Und auch ansonsten halt über die ganze Geschichte hinaus halt gab es immer wieder Menschen, wo man im Prinzip gesagt hat, die haben eine Depression, nur früher hat man sie Melancholie genannt. Ne? Und diesen Menschen, denen sollte man tatsächlich durchaus helfen. Aber andererseits, wie gesagt, gibt es eben auch viele Menschen, die eben an den Niederschlägen des Lebens, die es einfach für jeden gibt, leiden und darunter auch sehr schwer leiden. Und da macht es wenig Sinn, die zu behandeln. Und ein paar gute Psychiater, wie eben auch der Manfred Lütz, die sagen auch tatsächlich, jemand, der eben jetzt an einer Scheidung oder Trennung von seinen Kindern oder was auch immer leidet, der leidet wirklich sehr schwer, sehr, sehr schwer. Aber den würde er niemals behandeln, ne? Weil das einfach tatsächlich etwas ist, da muss man einfach im Prinzip durch, das muss man eben aushalten können. Und das ist dann keine Depression, wo man eben eingreifen sollte. Ne? Das ist im Prinzip jemand, der braucht ein bisschen Zuspruch, aber eben keine Depression. Wenn jemand dagegen, wie gesagt, wirklich so verwahrlost und eben auch tatsächlich dann plötzlich mit Suizidgedanken sich beschäftigt, dann ist aber tatsächlich ein Grund, wo man tatsächlich sagt, da muss man wirklich eingreifen. Das ist etwas, wo man sagt, vorsichtig irgendwie hier, sollte man wirklich lieber helfen, bevor es eben im Prinzip zu spät ist halt. Ne? Also das ist schon was man trennen muss. Aber wahrscheinlich meintest du noch so ein bisschen diesen Punkt, dass eben diese Diagnose Depression heutzutage viel zu leicht ausgesprochen wird. Und das ist eben auch etwas, was man ganz klar auch an der Medikamentenverschreibung sehen kann. Denn man darf nicht ganz vergessen, früher hieß es wirklich, jemand, der an einer Depression leidet, das ist eben etwas äußerst Seltenes. Das betrifft vielleicht um die 4 bis 11 Leute auf 1000 Personen. Das waren sozusagen frühere Zahlen von München. Und mittlerweile gilt im Prinzip von denselben, also praktisch von 1000 Menschen, würden mittlerweile sogar um die 100 als depressiv gelten, die man behandeln möchte. Und auch in der Verschreibung von Psychopharmaka, also von Antidepressiva, zeigt sich eben auch ein starker Wandel. Also noch 1991 haben eben nur wenige Leute Antidepressiva bekommen. Und das sind jetzt heutzutage eben 7-mal so viele innerhalb von 25 Jahren, wo man sagen muss, wo kommen die denn alle her? Leiden die wirklich alle an Depressionen oder nicht? Und da muss man eben wahrscheinlich vermuten, dass es eben nicht der Fall ist, sondern dass es wirklich Menschen in Krisensituationen sind, die dann einfach tatsächlich schnell medikamentiert werden, was aber für die nicht sonderlich gut ist, weil das eben auch viele Nebenwirkungen hat. Und das sollte man immer bedenken.
Also gerade die Depressionsdiagnose war ja auch Gegenstand der Debatten um das DSM-5, also das Diagnose- und Statistikmanual, die Psychiaterbibel aus Amerika, wie man so schön sagt. Da wurde der Zeitraum, in dem sich jemand depressiv fühlen kann, oder der Trauerzeitraum auch auf 3 Wochen runtergekürzt. Also das heißt, da ist der Behandlung Tür und Tor geöffnet für jeden, der sich mal eine Weile niedergeschlagen fühlt.
Ja, richtig. Also ich finde auch sowieso, dieses DSM-5 ist eigentlich gar keine gute Sache, muss ich sagen. Ist auch sowieso eine große Schwierigkeit und auch eine große Frage halt, muss ich ehrlich sagen, ob die überhaupt den Leuten so sehr geholfen ist, wenn sie die Diagnose Depression bekommen halt. Also ich sage ja wirklich tatsächlich, es gibt auf jeden Fall die Krankheit in dem Sinne, aber ob man die Diagnose an Leute einfach so verteilen sollte, ist immer schwierig, weil das bleibt ja immer. Das bleibt auch in dem Sinne haften. Und es bleibt immer an vielen Leuten haften, die einfach nur wirklich Krisen durchmachen und die dann eben, denen es eben deshalb eben entsprechend auch nicht gut geht. Und dann eben haben sie erstmal so ein Krankheitsstigma. Und ich finde immer, eine Diagnose ist wirklich sinnvoll und hilfreich, wenn es darum geht, dass man eine vernünftige Therapie hat. Dass man zum Beispiel eine Lungenentzündung behandelt, die auf Bakterien basiert, dass sie dann tatsächlich die korrekte Diagnose ausgesprochen bekommen und dann kriegen sie das Medikament. Das ist im Prinzip hilfreich. Aber jetzt gerade bei Depressionen ist es ja so, dass es eben sehr schwierig ist halt. Und jetzt diese ganzen Handbücher, wie die da auf ihre Diagnosen kommen, das ist ja auch schon wirklich nahezu abenteuerlich. Da müssen irgendwie von einer Strichliste von 5 Kriterien, müssen 3 erfüllt sein und das dann irgendwie über einen bestimmten Zeitraum. Damit wird man Menschen nicht gerecht, denke ich mal. Und manche Leute sind ja ganz froh, wenn sie eine Diagnose bekommen, aber ich denke, auf lange Sicht ist es eigentlich nicht hilfreich, wirklich, wenn man nicht wirklich weiß, was man dagegen machen kann eigentlich so. Und das ist ja gerade das Problem. Jetzt heißt es irgendwie, die Leute haben eine Depression, dann sollen sie Antidepressiva bekommen. Und wenn man eins weiß, dann ist es wirklich, dass das auf Dauer wirklich nicht das Richtige ist, was wirklich hilft, ne? Und dass es eben nicht in die Gesundung führt. Und insofern bin ich da nicht so sehr dafür, muss ich sagen.
Ja, Du hast vorher gesagt, Antidepressiva wirken nicht, helfen nicht. Auf der anderen Seite wird jetzt einer bestimmten Gruppe von Antidepressiva, den SSRI, ganz verheerende Wirkung nachgesagt. Also sie werden in Zusammenhang mit Amokläufen gebracht. Also ob jetzt, also das letzte Mal in der Öffentlichkeit groß diskutiert wurde, ist 2009 nach dem Anschlag oder nach dieser Tragödie in Winnenden. Aber auch die Amokläufer oder die Täter an späteren Ereignissen standen größtenteils unter dem Einfluss solcher Substanzen.
Ja. Dazu sagt ja auch der David Healy, sagt ja auch, dass Amokläufe und Gewaltausbrüche mit zu den bestgehüteten Geheimnissen der Pharmaindustrie gehören. Da wird ja immer versucht, da den Schatten, also da ein großes Schweigen darüber aufzupropfen. Und es ist auch so gewesen, dass auch der Pilot Andreas Lubitz eben auch Antidepressiva eingenommen hatte. Also der hatte das SSRI Escitalopram eingenommen und eben auch Mirtazapin. Aber gerade eben das Mirtazapin wurde relativ früh bekannt, dass er das genommen hat und eben das Escitalopram genommen hat. Das stand erst im Abschlussbericht der Franzosen. Also darüber wurde in Deutschland gar nicht großartig berichtet. Insofern, es funktioniert dann nach wie vor, dass man das bewusst verschweigt, was für Medikamente die Leute einnehmen. Und es ist durchaus möglich, wie gesagt, halt aufgrund der aufputschenden Wirkung, dass wirklich Leute durch diese Medikamente dazu in die Lage versetzt werden, eben ihre Gewaltfantasien oder eben ihre schrecklichen Höllen, die sie im Prinzip erleben, dann auch wirklich wahrzumachen, was eventuell notfalls halt im Prinzip von ihrer eigentlichen Konstitution wirklich gar nicht möglich gewesen wäre. Ne? Also insofern, das ist wirklich ein Problem. Aber trotzdem muss man dazu sagen, halt angesichts der Tatsache, dass sehr viele Leute diese Medikamente nehmen, ist es zum Glück etwas, was nur eher selten auftritt. Ich glaube, David Healy hat mal berechnet, dass es irgendwie so eine schwere Tat wirklich auf alle 500 Fälle einmal kommt. Nur trotzdem halt, es passiert, das ist auf jeden Fall ganz klar. Und auch das ist, wie gesagt, etwas, worüber man eben auch mehr reden muss und was auch ein Psychiater seinen Patienten erzählen sollte, halt, dass sie wirklich frühzeitig nur auf Anzeichen achten sollten, die wirklich man nennt es ja trotzdem Nebenwirkung praktisch, bewirken, die in diese Richtung führt. Ne? Das sind dann eben tatsächlich, wenn Leute aktiviert werden, dann haben sie praktisch, das nennt man Akathisie, dann haben sie praktisch, können sie nicht mehr still sitzen, alles wird, wenn all das auftritt, muss man sofort eben gegensteuern. Ne? Das ist,
Ja, dass ein Amoklauf oder also ein Anschlag wie jetzt in München oder ähnliche Sachen ausgelöst werden, ist relativ selten. Dass die Menschen aber aggressiv werden, dass sich die Persönlichkeit verändert, das sieht man viel, viel häufiger. Da ist dann aber nicht die Öffentlichkeit, sondern eher das häusliche und persönliche Umfeld betroffen.
Richtig. Also dem stimme ich auch total zu. Das ist wirklich so. Das ist dann eben auch wieder so eine Persönlichkeitsveränderung zum Schlechteren halt. Darüber reden Leute ja grundsätzlich nicht halt, aber auch etwas, was durchaus auftritt. Und wie gesagt, auch darüber muss man im Prinzip mal Leute aufklären. Denn dieses, was ja wirklich häufig genug immer noch passiert, ist wirklich, dass es heißt, nehmen Sie die Tabletten einfach, Sie leiden an Depressionen, nehmen Sie Tabletten, die schaden ja nicht. Und Tatsache kann dann wirklich das Gegenteil passieren. Und sogar, was eben ganz häufig passiert, ist ja wirklich, dass die Leute erstmal die Medikamente nehmen, dann merken sie vielleicht eine kleine Belebung oder so, das aber dann eben nach einer bestimmten Zeit halt, wenn sie dann wollen, die einfach absetzen wollen halt, also selbst wenn sich nichts Negatives großartig ergeben hat, stellen sie fest, dass eben genau das nicht mehr funktioniert hat, ne? Dass sie wirklich dann schlaflose Nächte haben und all das. Und das ist dann eben wirklich äußerst unangenehm. Und darüber wird eben sehr geschwiegen, muss ich sagen. Das ist wirklich gar nicht schön.
Also diese möglichen Absetzerscheinungen sind ja auch ein großes Thema in Ihrem Buch Unglück auf Rezept. Wir haben es kurz vor 16:30. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal ein bisschen Musik und sprechen danach dann nochmal weiter über Depression, über Antidepressiva und auch über psychopharmakologische Behandlung, vielleicht im Allgemeinen. Wir hören jetzt erst einmal, am Mikrofon hier Mirko und am anderen Ende der Leitung so rum Dr. Peter Ansari und Sabine Ansari, die bisher noch nicht zu Wort kamen. Wir hören jetzt erstmal Annette Auroli von Herbal Remedy. Das ist eine Band hier aus dem Freiburger Umland und die sind im Oktober, Anfang Oktober, am 8. Oktober glaube ich, im White Rabbit zu hören. Herbal Remedy mit Annette Auroli.
Wahl. Und deine Lippen, deine roten Lippen, ich will sie küssen noch einmal.
Die waren das mit dem Stück Annette Aurélie und das ist erschienen auf dem Album Bad Forks und Herbal Remedy werden im Hasen zu sehen sein am 8. Oktober, auch nicht mehr lange hin bis dahin. Wir hören immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion, heute mit Peter und Sabine Ansari. Die beiden haben ein Buch herausgebracht namens Unglück auf Rezept, erschienen jetzt die Tage bei Klett Cotter. 300 Seiten, knapp 17 Euro, also genauer gesagt 16,95 Euro. Der Untertitel heißt Die Antidepressiva, Lüge und ihre Folgen. Und nachdem wir jetzt eine ganze Weile mit Dr. Peter Ansari gesprochen haben, haben wir jetzt die zweite Autorin am Telefon, Sabine Ansari. Hallo. Ups. Hallo. Das war der
hallo,
falsche. Ja, hallo. Hallo, Sabine.
Jetzt? Hallo.
Okay.
Hallo, Mirko. Ja.
Du bist auch Radiomensch. Im Titel, also im Buch hinten in der Klappe steht, du bist Sprecherzieherin, warst beim SWR als Fernsehmoderatorin tätig und arbeitest heute als Heilpraktikerin. Auch
richtig.
Eine interessante Biografie.
Ja, ich habe viel ausprobiert und viel gesucht, bevor es mich in die Medizin verschlagen hat. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe mich wirklich richtig in die Medizin verliebt. Und das war also diese Zeit, in der ich das studieren durfte. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit. Aber ich habe auch meinen Beruf als Sprecherin geliebt. Aber wir sind dann nach Norddeutschland gezogen. Und da konnte ich mit dem Beruf nicht viel anfangen, weil die Norddeutschen alle sprechen können. Also die brauchten niemanden, der ihnen das beibringt. Und dann fing man ja auch an, dass man die Redakteure hat sprechen lassen und nicht mehr so richtig Sprecher brauchte. Und insofern musste ich mich dann von dem Beruf lösen. Und das hat 3 Jahre gedauert, bis ich das geschafft habe, weil ich den auch sehr mochte.
Also du bist als Heilpraktikerin, Medizinerin nicht nur mit dem Thema Depression beschäftigt, aber hast gemeinsam mit Peter ein Buch geschrieben, 1,5 Jahre zum Thema Depression. Und du bist auch vor allem für die alternativen Ansätze, wie kann man mit Depression umgehen, zuständig,
genau.
Wenn ich das jetzt verstanden habe?
Genau, richtig. Ich habe mich sehr darauf konzentriert, Möglichkeiten zu finden als Alternativen zur medikamentösen Therapie. Ich habe meinem Mann gesagt, Mensch, du kannst doch den Menschen die Pillen nicht wegnehmen und dann nichts anderes entgegensetzen. Habe da viel geforscht, auch viel selber ausprobiert und habe dann halt ein paar Möglichkeiten einfach wirklich, die gut getestet sind und wo ich eigene Erfahrungen gemacht habe, dann auch, die ich wärmstens empfehlen kann. Und auch in dem Buch war auch so meine Funktion, mein Mann hatte 10 Ordner mit Studien und er hat ja auch seine Dissertation geschrieben, also seine Doktorarbeit über das Thema Depressionen. Und obwohl es eine sehr gut lesbare Arbeit ist, ja, kann man das doch nicht der Allgemeinheit so zumuten. Und ich war dann dafür zuständig, halt immer so alles zu streichen und zu sagen, so nur das rauszufiltern, wovon ich denke, dass der Patient wirklich auch einen Nutzen hat und was interessant für ihn ist. Und ich habe meinem Mann halt eben alles sehr zusammengestrichen, was er da an Informationen hatte. Ne?
Also das heißt, das Buch ist dadurch lesbarer geworden, wenn man...
Das hoffe ich. Also das hoffe ich, obwohl ich auch die Doktorarbeit meines Mannes sogar lesbar finde. Also, aber ja, ich denke schon. Also ich habe immer den betroffenen Ansatz halt verfolgt. Also mein Mann kam mit seinen ganzen wissenschaftlichen Studien und ich habe dann immer gedacht, was ist denn eigentlich für den Menschen interessant und was braucht der Betroffene? Und wir haben wirklich das Buch, jede Zeile zusammengeschrieben. Also wir haben uns nicht beide hingesetzt und ich habe jetzt das Kapitel Alternativen geschrieben und mein Mann halt über die Lügen oder die Serotoninlüge. Nein, wir haben jedes einzelne Wort gemeinsam produziert und das war auch einfach so ein bisschen schwierig, weil wir teilweise um jedes Wort auch diskutiert haben und wir sind sehr, sehr langsam vorangekommen. Wir haben wirklich 1,5 Jahre gebraucht und zum Schluss haben wir 12 Stunden am Tag gearbeitet, um dann irgendwie auch nur ansatzweise den Abgabetermin einzuhalten.
Ja, also wir hatten das ja vorhin schon mal, es werden sehr, sehr viele Lügen verbreitet über Antidepressiva,
ja, das
und es werden auch sehr, sehr viele Sachen verschwiegen. Als 2009 das zum letzten Mal wirklich in der Diskussion war, dass SSRI auch vielleicht zu Amokläufen führen können, da wurde dann diese Diskussion auch abgewürgt mit der Argumentation, selbst wenn das wahr wäre, wäre es doch schrecklich, wenn man den Leuten diese Behandlungsmöglichkeit wegnehmen würde. Also es würde die Leute verunsichern, es würde es wäre 100-mal schlimmer, wenn die Leute sich nicht mehr zur Behandlung trauen würden, als wenn jetzt solche Skandale offengelegt würden.
Ja, also du bist wirklich ja auf den Punkt informiert, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich so. Da muss man daran denken, dass die Pharmakonzerne sehr, sehr starkes Interesse daran haben, dass solche Daten nicht an die Öffentlichkeit kommen und das auch immer erfolgreich abgeschmettert haben. In der Tat ist es aber so, auch dass die Medikamente in seltenen Fällen, hat mein Mann ja auch schon erklärt, eben so ein Angetriebensein oder den Schub geben, wirklich was zu verwirklichen und dafür verantwortlich sind. In der Tat ist es auch richtig, dass ich denke, vollkommen überzeugt bin, dass ein Depressiva sich behandeln lassen sollte. Da sind auch Studien, da hat man verglichen Placebo und keine Behandlung. Und Placebo war sowas von überlegen, dass es wirklich keine gute Idee ist, wenn man unter Depressionen leidet oder seelische Qualen, sich nicht behandeln zu lassen. Nun ist aber die Frage, ob das immer Antidepressiva sein müssen. Also mein Mann hat auch gesagt, dass man durchaus auch eine Depression im ganz schlimmen, schweren Fall symptomatisch mit anderen Neuroleptika gegen Gedanken raten, diese negative Gedankenspirale, oder mit angstlösenden Mitteln oder schlaffördernd oder so. Oder es gibt eben Psychotherapie und Sporttherapie. Das muss man je nachdem gucken, in was für einem. Aber es ist richtig, dass ein seelisch erkrankter Mensch auf jeden Fall Hilfe und Behandlung suchen sollte. Aber dass nun Antidepressiva unbedingt immer das Richtige sind, sie werden standardmäßig verschrieben, das kann ich auch nicht so sagen. Und ich bin auf jeden Fall dafür auch, dass die Daten offengelegt werden. Und die Pharmaindustrie hat sehr gute Anwälte, sehr teure Anwälte und hat viel abgeschmettert, was an Tendenzen der Transparenz auch von allen Seiten kam. Also bisher haben sie das in Deutschland sehr, sehr erfolgreich gemacht. In England und Amerika ist die Diskussion schon wesentlich weiter fortgeschritten. Und da wir viel Kontakt haben mit diesen Menschen, ist das immer wieder erstaunlich, wie doch hier doch noch alles so im Dunkeln liegt.
Wir werden immer wieder damit konfrontiert, dass die Krankenkassen darüber klagen, dass immer mehr Menschen aus psychischen Gründen krank werden. Seit den 90ern haben wir erfahren, ist der Boom der Antidepressiva da, aber es steigen auch die Krankschreibungen, die Berentungen, die Arbeitsunfähigkeit durch Depressionen. Also
ja.
Das ist doch ein Zeichen, dass da irgendwas nicht ganz stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also das und unseres Erachtens liegt es, also eine Depression ist ja gekennzeichnet, eine psychische Erkrankung ist gekennzeichnet dadurch, dass sie vorbeigeht. Sie ist langwierig und man knickt dann auch ein und denkt, das hört nie auf und so weiter, ist es auch gar nicht gewohnt, wie langwierig, aber es geht immer vorbei. Und wenn man jetzt die krasse Fehlbehandlung sind diese Dauermedikamente. Und das ist der Standard im Moment. Man setzt diese Menschen auf Dauermedikamente. Und das ist eine ganz klare Fehlbehandlung, wo man eigentlich jeden Arzt verklagen müsste, weil das ist das, was den ganzen Zustand chronifiziert. Vor allen Dingen dann, wenn man Psychopharmaka eben wieder absetzen will. Ne? Also dann erlebt man Zustände. Viele Leute sind auch erst dann arbeitsunfähig, wenn sie Absetzversuche machen.
Also das ist ja auch bei den Neuroleptika die Debatte. Also kurz kann manchmal sinnvoll sein, aber auf Dauer sollte man das nicht nehmen und vor allem nicht zur Vorbeugung oder in Zeiten, in denen man gar keine Probleme hat.
Richtig. Also eine Dauerbehandlung mit Medikamenten ist nicht sinnvoll und auch mit Psychopharmaka nicht. Ich denke wirklich, dass man immer mal intervenieren kann, sogar auch mit Antidepressiva. Ja, ich rate nur den Menschen immer wieder dazu, wenn die Episode abgeklungen ist, dann auch die Medikamente auszuschleichen. Und je kürzer man dieses Zeug nimmt, ja, desto schneller und desto besser wird man es los. Das ist so, wenn das im Gehirnstoffwechsel erstmal verankert ist, dann macht das massive Probleme beim Absetzen. Ne? Das ist so das Geheimnis. Nee, also ich kann jeden verstehen, der seelisches Leid erlebt und dann wirklich zu Medikamenten greift. Und keiner muss sich schämen, wenn er das tut. Nur wo wir eben warnen und wo wir die Leute vor bewahren wollen, ist eben sich dauerhaft das zu nehmen, weil je länger man es nimmt, desto schwerer wird es abzusetzen. Und es lähmt ja auch. Ne? Also bei Neuroleptikern ist es ja so, die Leute kommen morgens nicht aus dem Bett und werden natürlich arbeitsunfähig. Ne? Der Gehirnstoffwechsel verlangsamt sich, sie können sich nicht mehr so konzentrieren. Und wie gesagt, also beim Absetzen werden dann viele wirklich arbeitsunfähig, weil das dann auch nochmal die Erkrankung auslösen kann oder körperliche Symptome. Manchmal wird beim Absetzen dann auch erstmal der Krankenhausaufenthalt notwendig. Und da ist jetzt etwas, was wir wirklich ins Bewusstsein der Leute holen wollen, dass die meisten bei Antidepressiva haben eine Besonderheit, und zwar die Zeitverzögerung der Absetzsymptome. Das kann ein Jahr dauern, bis die Einbrüche kommen. Und dann denkt der Patient natürlich, ja, meine Krankheit ist zurück, ich muss es wieder nehmen. Sagen auch alle Ärzte. Und das ist das, das ist unser Hauptanliegen eigentlich, da zu sagen. Und das bringt keiner mehr in Verbindung. Ne? Also keiner bringt das dann mehr mit in Verbindung und denkt, ja klar, ich bin wieder krank. Es sind aber Absetzsymptome. Ne? Und das ist wirklich, wenn wir das schaffen, das ins Bewusstsein der Patienten und der Ärzte zu holen, ne, dann haben wir doch auch schon viel gewonnen, muss ich sagen. Mhm. Also
die Warnung, wie bei allen Mitteln, auf Dauer besser nicht. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, die Propaganda zum Beispiel der Ärzte oder der Pharmaindustrie, also ich sage Propaganda dazu, also ich habe eben Peter schon von Fermedia vorgelesen, das ist ein Infoportal des Aktionsbündnis Seelische Gesundheit, die sich zum Ziel gesetzt haben, die psychischen Erkrankungen zu entstigmatisieren. Da wird über Psychopharmaka geschrieben, Psychopharmaka wirken aufs Gehirn, aufs Fühlen, Erleben und Handeln. Anführungsstriche, doch sie verändern nicht die Persönlichkeit, sondern bekämpfen die Symptome, die bei den Patienten einen hohen Leidensdruck verursachen. Und später heißt es dann, sie stellen nicht ruhig, sondern setzen an den biologischen Ursachen der Erkrankungen, der Erkrankung an, indem sie einen Mangel oder Überschuss von bestimmten Botenstoffen regulieren. Das ist doch...
Ja, und dann müsst ihr einfach mal dazu hören, die Professoren, die aktuell sprechen darüber, die geben alle zu, dass wir keine Ahnung haben, was bei einer psychischen Krankheit wirklich passiert im Gehirn. Die haben keine Ahnung, wo und wie und was die Medikamente auslösen. Das ist der aktuelle Stand, wenn man jetzt am Max-Planck-Institut in München, die Leiterin hat das gerade in einem Interview gesagt, wir haben keine Ahnung. Und trotzdem werden die Medikamente propagiert. Also ich weiß zwar nicht, wie man da so die Brücke schlägt, aber es ist so. Es ist immer noch nicht entschlüsselt, meines Erachtens, ja, und das ist jetzt liegt in psychischen Krankheiten ein ungeheures Potenzial, was völlig ungenutzt im Moment ist. Also, aber es ist einfach, wir wissen nicht, was ist im Gehirn da eigentlich los, ja, was passiert da eigentlich, ja, und wir wissen auch nicht, wie die Medikamente, was die machen, wie die wirken. Wir können beobachten, dass da natürlich Moleküle blockiert werden, aber außerdem ist es so, dass ein Psychopharmaka, man kann vorher nicht sagen, wie es bei Menschen wirkt. Jeder hat eine individuelle Gehirnbiochemie. Das heißt, ich weiß gar nicht, was es bei mir bewirkt. Keine Ahnung. Das weiß auch der Psychiater nicht. Das weiß auch, wissen auch die Forscher nicht. Ne?
Nichtsdestotrotz gibt es die Deutsche Stiftung Depressionshilfe, die Depressionsliga, das Aktionsbündnis Depression und.
Ja.
Und es wird seit Jahren und seit ungefähr 15 Jahren mindestens, vielleicht sogar etwas länger, wird ganz, ganz massiv für diese Erkrankung geworben. Es wird uns erzählt, viele Menschen haben eine Depression, wissen es nur nicht und sollten sich behandeln lassen. Ich habe einen Test auf einer dieser Seiten gemacht und habe dann wirklich mal alle Möglichkeiten angeschaut und selbst wenn ich kein einziges Symptom ankreuze, wird mir empfohlen, irgendwie mich doch trotzdem an den Arzt zu wenden und so ist es richtig gruselig.
Ja, solltest du. Mach mal. Was soll ich dazu sagen?
Also vielleicht was anderes noch. Es wird uns erzählt, dass die Depressionen, also Antidepressiva auch Selbstmorde verhüten?
Ja, aber darf ich ganz kurz, mir fällt gerade noch eine Geschichte dazu ein. Und zwar haben wir auch ein kleines Kapitel geschrieben über die Pillenhistorie, also über die Geschichte. Und da ist es doch ganz witzig, dass man 2000 Jahre an die Vier-Säfte-Theorie geglaubt hat, ja, und dass die Melancholie von der schwarzen Galle herkommt, das ist der Grund. Nach 2000 Jahren, oder wie viele Jahren waren es? Nach 2000 Jahren hat man gedacht, oh, es gibt gar keine schwarze Galle. Die Leute wurden noch 500 Jahre oder 200 Jahre trotzdem nach diesem absolut widerlegten Konzept behandelt. Und das erinnert uns daran. Ja, verstehst du, was ich meine?
Also das Serotonin-Konzept ist auch widerlegt eigentlich.
Genau, richtig. Aber nachdem das, also man hat 2000 Jahre geglaubt, eine Melancholie hieß es damals, käme von zu viel an schwarzer Galle. Ja. Und dann wurde das von Malpichini widerlegt. Es gibt keine schwarze Galle, der hat die Gallengänge entdeckt. So, und dann hat man aber noch 200 Jahre wirklich die Leute damit therapiert. Und genau dasselbe passiert jetzt mit Antidepressiva. Es wäre ja auch so zu schön, um wahr zu sein. Ne? Mhm. Also eine Pille nehmen und die Depression ist vorbei. Und ich weiß selber, das fühlt sich gruselig an, so eine Depression. Und ich kann jeden verstehen, der dem eine Pille angeboten wird und der dann sagt, ja, ich nehme das jetzt. Ja, also und es wäre auch schön, aber es ist leider nicht so, dass man eine Depression mit einer Pille behandeln kann. Kann man nicht.
Also wenn es mir richtig schlecht geht, dann möchte ich ja auch nach jedem Strohhalm greifen. Und wenn mir dann jemand überzeugend verspricht, dass das gut für mich ist, dann ist das durchaus nachvollziehbar.
Ja.
Ich gucke auf die Uhr, wir haben es 5:10. Das heißt, die Sendung ist nicht mehr allzu lange. Ich wollte noch mal kurz auf euren Blog zu sprechen kommen.
Dann gebe ich dir noch mal meinen Mann.
Ja.
Und wollen wir uns schon mal verabschieden?
Verabschieden wir uns schon mal,
okay.
Zumindest fürs Erste.
Okay.
Ich kann mir vorstellen, dass wir in Kontakt bleiben können.
Alles klar.
Und,
gut, und vielen Dank.
Vielen Dank, Sabine Ansari, Autorin oder Co-Autorin, Mitautorin, eine von zwei Autoren des Buches Unglück auf Rezept, das gerade bei Klett-Cotta erschienen ist. Und hallo Peter.
Ja, Peter.
Hallo.
Ja, hallihallo. Ich wollte noch mal kurz auf euren Blog zu sprechen kommen. Also gut, das Buch haben wir jetzt gesehen, da kriegt man schon einiges an Argumentation auch an die Hand und auch an Erkenntnissen, warum man vielleicht nicht übertreiben sollte mit Antidepressiva oder auch nach anderen Möglichkeiten suchen sollte. Den Blog habt ihr im Zusammenhang mit dem Buch eingerichtet oder existiert er schon länger?
Also der Blog, der existiert jetzt schon ein bisschen länger. Mit dem haben wir 2014 gestartet und im Prinzip war das erstmal der Versuch, überhaupt mit Informationen mal in deutscher Sprache so ein bisschen online zu gehen und das ein bisschen unter die Leute zu bringen, praktisch, was man eigentlich so ein bisschen weiß. Und das Buch ist jetzt erst in eigentlich ein paar Tagen auf dem Markt und da ist praktisch alles nur sehr schön zusammengefasst, auch sehr gut geschrieben. Ich muss sagen, der Blog, da bin vor allen Dingen ich teilweise zugange und der hat eben nicht diese schöne, saubere Sprache, ist eben nicht so gut bügelt und ist tatsächlich manchmal auch ein bisschen komplizierter geschrieben. Aber auf jeden Fall sind da sehr gute, sehr wichtige Informationen, wie ich finde. Auch das Ganze eben immer belegt mit wissenschaftlichen Studien. Und da wird dann eben auch genau beschrieben, wie das eben ausschaut mit dieser Serotonin-Hypothese, warum das eben alles hinten und vorne nicht stimmt und wann das schon widerlegt wurde. Der ist im Prinzip sozusagen so, ja, sowas wie ein Nachschlagewerk, so ein Lexikon, aber eben wie gesagt teilweise auch tiefer als das Buch, aber eben anders eigentlich, muss ich sagen, so ein bisschen. Gerade eben, weil bei dem Buch, wie gesagt, hat ja schon meine Frau gesagt, haben wir auch sehr stark auf die Lesbarkeit geachtet, auf die Verwertbarkeit, auf die Nützlichkeit. Und da geht es jetzt eben manchmal eben auch um jetzt Hintergründe. Und die sind eben nicht immer für jeden notwendig, sage ich mal sozusagen halt, aber durchaus
gut. Zum Thema Depression, das hatte ich gerade schon mal erwähnt, das wird ja seit 16, 17 Jahren ganz stark in der medialen Öffentlichkeit präsentiert, dass sehr, sehr viele Menschen depressiv sind. Oft wissen sie es vielleicht noch gar nicht, sollten sich trotzdem behandeln lassen. Richtig. Und so weiter und so fort. Richtig. Wir haben die Stiftung Depressionshilfe, wir haben die Depressionsliga, wir haben das Bündnis Depression und ähnliche Organisationen, die alle sehr stark in die Öffentlichkeit gehen und zum Teil ja auch versuchen, die Berichterstattung zu beeinflussen.
Ja, das gelingt ihnen doch auch ganz gut, muss man doch sagen. Da ist doch mittlerweile auch immer so, sobald irgendein prominenter Mensch sich das Leben nimmt, dann gibt es gleich einen Hinweis, dass es irgendwie auch für Depressive diese Stiftung gibt, die dann eben auch immer sagen halt, das ist eine Krankheit, die kann man gut behandeln mit Medikamenten. Aber was man eben auf jeden Fall eigentlich auch dabei sehen sollte, ist wirklich, man muss ja im Prinzip auch immer sehen, was dabei rauskommt eigentlich so. Ne? Ob dann wirklich, also erstmal eigentlich vom Gedanken her muss ich sagen, vom eigentlichen Gedanken her bin ich ganz froh, dass es diese Stiftung und das alles gibt, weil es wirklich eben auch der Erkrankung das Stigma nimmt. Ne? Das heißt im Prinzip sozusagen, also eigentlich, wenn man wirklich darüber auch ein bisschen reden kann, trauen sich auch Leute, sich behandeln zu lassen. Das Doofe ist nur, wie gesagt, dass diese ganzen Stiftungen, die du genannt hast, eben alle dafür berühmt sind, dass sie tatsächlich die Medikamente ohne Wenn und Aber propagieren. Und wenn man jetzt sich eben tatsächlich anschaut, was passiert ist jetzt wirklich in den letzten 15, 16 Jahren oder sogar vielleicht 20 Jahre sogar im Prinzip, wenn man mit den neuen Antidepressiva anfängt, dann ist ja seitdem haben immer mehr Leute die Diagnose Depression bekommen. Wie ich schon gesagt habe, also da die Anzahl an Menschen, die Antidepressiva einnehmen seit 1991, das war keine andere Gesellschaft, ist um das Siebenfache angestiegen. Und was wir tatsächlich beobachten, ist eben, dass die Anzahl der Frühberentung wegen psychischer Erkrankungen im selben Zeitraum eben auch um 63% angestiegen ist. Also Wir haben wirklich mehr Krankschreibungen wegen Depressionen, wir haben mehr Fehlzeiten und wir haben eben auch, wie gesagt, mehr Frühberentungen. Und eigentlich, wenn das wirklich so gute, nützliche Medikamente wären, die tatsächlich so vielen Leuten helfen, dann müssten wir eigentlich weniger Krankschreibungen haben, dann müssten wir mehr gesunde Menschen haben und grundsätzlich einfach ein weniger Leiden an Depressionen, weil es effizient ist einfach. Im Prinzip so, wie man sich das vielleicht mit Antibiotika wünscht halt. Ne? Man hat Antibiotika und immer weniger Leute leiden eben an bakteriellen Infektionskrankheiten. Wenige Leute sterben auch daran. Aber wie gesagt, wir haben das Gegenteil. Ne? Also die Rückenschmerzen und die Rückenleiden, all das haben stark abgenommen. Aber die psychischen Erkrankungen gehen stark in den Vordergrund bei den Frühberentungen. Und da muss man sagen, meiner Ansicht nach besteht da einfach tatsächlich ein Zusammenhang. Und den sollte man hinweisen.
Also der eine Zusammenhang wäre die zunehmende Verschreibung von Psychopharmaka. Der andere Zusammenhang natürlich die zunehmende Entstigmatisierung dieser sogenannten Krankheiten, die auch ihre Rolle spielen, dass dann Sachen eben zum Arzt gebracht werden, mit denen man früher anders umgegangen ist. Wenn ich einen closer look auf eure Seite, einen näheren Blick drauf werfe, bin ich über eine Geschichte gestolpert, nämlich über einen Link auf einen Video oder auf einen Beitrag der CCHR, zu Deutsch KVPM. Also antipsychiatrische Seiten oder antipsychiatrische Initiativen werden ja auch gerne in die Richtung Scientology gesteckt. Die KVPM ist ja mit der Scientology verbündet. Ihr habt trotzdem einen Link auf diese Seite gelegt. Wie kam es dazu?
Also erstmal ehrlich gesagt, die CCHR, die kenne ich sozusagen halt. Ne? Also da weiß ich, dass es die gibt. Die KVPM kenne ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen.
Das ist die deutsche Version davon.
Achso. Und was ich eben sagen muss, ist im Prinzip, jetzt gerade in Bezug auf Videos, da machen die sich teilweise ganz gut Mühe, wirklich zumindest halt, dass so das gut bildlich darzustellen, wirklich im Prinzip, dass das mit den Medikamenten wenig bringt. Jetzt inhaltlich natürlich sind das eben auch Leute, die eher dogmatisch unterwegs sind und tatsächlich in eine bestimmte Richtung haben und ich habe auch nichts mit denen am Hut. Aber wie gesagt, jetzt ich wüsste ehrlich gesagt doch gar nicht ganz genau, welches Video ich da verlinkt habe. Irgendwie im Prinzip hoffe ich, dass kein besonders prominentes oder etwas hat. Aber diese Nutzlosigkeit von den Medikamenten bringen die teilweise in Videos sehr schön anschaulich auf den Punkt. Deswegen habe ich das wahrscheinlich auch ausgewählt. Aber ich sehe mich nicht irgendwie großartig da mit denen verbunden oder so etwas halt. Das ist,
das ist mehr so eine. Das ist nur, ich bin ja selber im Bundesverband Psychiatrie Erfahrener aktiv und habe das in den 80er Jahren mitbekommen, dass dann wirklich auch Peter Lehmann und andere Leute eben in die Scientology-Ecke gesteckt wurden, weil nämlich eben diese CCHR oder auch die KVPM in Deutschland von Scientology gegründet wurden und eben eine Nebenorganisation sind. Und deshalb wurde ich darauf aufmerksam gemacht, auf dieser Seite gibt es dieses Video und hat ja denn was mit denen zu tun?
Und wie gesagt, wusste ich ehrlich gar nicht. Sehr, dass ihr da ein CCHR-Video habt, das muss ich sagen, das würde ich auf jeden Fall dann mit den starken Bildern, die immer haben, und das ist auch immer gut geschnitten übrigens halt, begründen. Aber ansonsten, wie gesagt, damit denen zu tun habe ich nicht. Denn, wie gesagt, dieses Dogmatische mit diesem Hintergedanken, das ist alles für mich im Prinzip nichts in dem Sinne. Also wie gesagt, mir geht es wirklich darum, dass die Leute wirklich gut behandelt werden und dass sie vor allen Dingen wirklich, auch wenn sie in einer Depression leiden, wirklich langfristig gesund sind. Und das große Problem, was ich hier wirklich sehe, ist wirklich, dass so wie das heutzutage gehandhabt wird, werden die Leute wirklich eher dauerhaft krank gemacht, als wirklich dauerhaft gesund. Und gerade in der Wissenschaft halt, das ist ja auch so ein bisschen mein Thema halt, da kann man wirklich ganz klar sagen, dass es wirklich schöne Langzeitstudien gibt, wo man wirklich die Leute nicht nur ein Jahr, sondern sogar 2 oder 5 Jahre beobachtet. Und da zeigt sich jedes Mal, dass Leute, die wirklich sich nur medikamentös behandeln, viel mehr Rückfälle haben, viel kürzere Gesundungsphasen haben und viel länger praktisch auch sogar noch stationär aufgenommen sind, als Menschen, die eben keine Medikamente bekommen haben. Ne? Also die wissen im Prinzip dann teilweise gar nicht, dass sie eigentlich, wie die Leute mal sagen, dauerhaft eine lebenslang behandelbare Krankheit haben, sondern sind einfach tatsächlich kurzzeitig krank, dann sind sie wieder gesund und leben ein normales Leben und erleben eben auch nicht den sozialen Abstieg, den teilweise Leute eben erleben müssen, wenn sie wirklich eben durch Psychopharmaka, die sie dauerhaft einnehmen, obwohl sie nichts haben, stark in ihren Motivationen, ihrer Fähigkeiten einfach eingeschränkt werden halt. Deswegen möchte ich den Leuten wirklich den Mut machen, wirklich halt teilweise, wenn es eben auch wirklich nur Krisen sind, eben durchzustehen, wenn sie gesund sind, dann eben die Medikamente wegzulassen und eben auch tatsächlich das Leben zu führen, was sie eben möchten. Ne?
Sagt Peter Ansari, Gemeinsam mit Sabine Ansari, Autorin des Buches Unglück auf Rezept, erschienen bei Klett-Cotta, Untertitel Die Antidepressiva-Lüge und ihre Folgen. Das Buch hat 300 Seiten, kostet 16,95 Euro und das war's auch schon wieder mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Ihr könnt die Wiederholung dieser Sendung am ersten Montag des Monats Oktober um 20 Uhr hören und das ist der 3. Oktober. Nächste Woche um dieselbe Zeit, um 16 Uhr, gibt es noch eine Ausgabe von Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Lasst euch überraschen, was dann kommt. Schaltet rein, www.rdl.de, 102,3 MHz. Und jetzt noch ein paar Takte Musik von Mañana mit Chanto, Entiende Todos.
Entiende todo.
Ja, ich danke auch nochmal. Das war's für heute. Mikrofon Mirko mit Peter und Sabine Ansari. Und ja, Vielfalter Magazin gegen Monokultur auf http://vielfalter.potspot.de auch nochmal nachhörbar. Danke.
Danke.